Ja, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch allen. Schön mal in Nagold zu sein. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Timo Hoffmann. Wie man hört an meiner Aussprache, ich komme nicht aus dem Schwarzwald, sondern mehr aus dem Kölner Raum, aus dem Rheinischen. Und bin jetzt aber seit fast jetzt genau in einer Woche, 2 Jahren jetzt im Schwarzwald, im Nordschwarzwald. Ungefähr 1 Stunde von hier entfernt. Ein paar von euch kenne ich auch schon bereits. Haben uns auch schon besucht bei uns. Ich werde während der Predigt passend dazu nachher noch etwas auch zu der Arbeit sagen, die ich derzeit am Machen bin und wie Gott meine Frau und mich jetzt hier in den Schwarzwald gerufen hat für die Aufgabe, die wir derzeit tun. Ich freue mich jetzt heute Morgen bei euch zu sein. Wir werden ein, ich denke, spannendes Studium haben zum Predigtthema. Und bevor wir das aber tun, möchte ich euch nochmal einladen. Ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Ich würde mich nochmal gerne kurz hier niederknien und Gott um seine Führung und Segen bitten. Unser lieber Vater im Himmel, Herr, wir dürfen demütig zu dir kommen mit dem Gewissen, dass du uns liebst und dass du uns, Herr, in alle Wahrheit führen möchtest. Herr, auch an diesem Sabbatmorgen dürfen wir deiner Verheißung wissen, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammenkommen, dass du mitten unter ihnen bist. Und so möchten wir dich jetzt auch für diese Predigtstunde im Besonderen bitten, dass, wenn wir uns jetzt diese Thematik anschauen, dass du an unseren Herzen wirken mögest. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, was unser Hintergrund ist. Du weißt das, was wir besprechen werden, was das persönlich für uns bedeutet, für unser Glaubensleben, aber halt auch für uns als Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir offen sind für dein Wirken, für das Wirken deines Geistes. Ich bitte dich, Herr, dass du mich führst in der Ausführung, sodass es verständlich ist für jeden und dass wir sagen können, Herr, dass dein Geist in unseren Herzen gewirkt hat heute. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi. Amen. Das Thema, was wir uns anschauen werden, heißt der gebrochene Plan der Erziehung. Ich möchte vielleicht denken, das ist ein bisschen ein komischer Titel. Wie kann denn der Erziehungsplan oder der, wie wir nachher noch sehen werden, der Erlösungsplan, wie kann der denn gebrochen sein? Ich möchte euch einladen, dass wir das Wort Gottes zu Beginn aufschlagen. Damit möchten wir beginnen und zwar in Sprüche 22 an einen sehr, sehr bekannten Vers. Sprüche Kapitel 22 und werden uns dort Vers 6 anschauen. Sprüche Kapitel 22, Vers 6. Und dieser Vers soll uns leiten durch diese Thematik heute. Sprüche 22, Vers 6. Die Bibel sagt, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Gott hat also ein Prinzip, ein Erziehungskonzept, dass wenn wir dies von jung an lernen, dass wir nicht von diesem Weg abweichen, wenn wir in seiner Nähe bleiben. Und Gott möchte, dass wir dieses Erziehungskonzept für uns selber persönlich, aber auch natürlich als Gemeinde, dass wir das kennen und dass wir dies ausleben, damit wir ihm eben treu sein können. Damit wir die Entwicklung und auch den Segen auch für nicht nur für uns selber, sondern auch für die Welt sein können, die er beabsichtigt hat. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Und es ist interessant, dass wenn wir uns diesen Titel dieser Thema oder den Titel dieser Predigt heute anschauen, der gebrochene Plan der Erziehung oder der gebrochene Plan der Erlösung, könnte man auch viel mehr sagen, dann möchte ich das im Kontext heute machen von ein bisschen Prophetie, wo wir gleich jetzt anfangen. Das wird jetzt aber nicht mein Hauptthema sein, aber vor allen Dingen von Mission. Und es ist interessant, wir wissen in den Tagen Samuels, dass Gott Samuel berufen hatte, dass er damals die Schulen der Propheten aufrichten sollte. Einfach aus dem Grund, weil das Erziehungskonzept, was Gott eigentlich den Israeliten gegeben hatte, was in den Heimen etabliert sein sollte, dass viele der israelitischen Heime davon abgewichen sind. Und wir brauchen das nicht alles durchgehen. Ich denke, wir kennen die Geschichten, die damals auch zur Zeit Samuels, wie das Volk Israel aufgestellt waren, was damals dort geherrscht hat. Und Gott hatte versucht, dort einzugreifen und hat Samuel berufen, den Propheten, dass er dort Schulen der Propheten aufrichten sollte. Einfach aus dem Grund, um das wahre Erziehungskonzept wieder beizubringen und um gegenzusteuern dem Abfall und vor allen Dingen, um starke, wirkliche Charaktere zu bilden in Israel. Das war das Ziel, was Gott hatte mit diesen Schulen der Propheten. Und ein Fach in diesen Schulen der Propheten war heilige Geschichte. Und ich weiß nicht, wie es euch mit Geschichte geht, weil wir werden heute ein bisschen Geschichte durchgehen. Früher war Geschichte nicht so mein Lieblingsfach in der Schule. Nachdem ich Adventist wurde und Adventgeschichte kennengelernt habe, muss ich euch sagen, war ich sehr begeistert, weil es sehr, sehr viel Segen gibt in den vor allen Dingen frühen Tagen unserer Gemeinschaft. Man muss aber auch leider dazu sagen, das werden wir uns auch heute ein bisschen anschauen, dass auch wir die Geschichte Israels wiederholen und wiederholt haben zum Großteil. Und da möchte Gott auch gegensteuern. Und dass Erziehung ein ganz wichtiges Thema ist, ist ganz interessant. Wenn wir uns nun mal gerade ein aktuelles Beispiel anschauen, es ist schon, der Artikel ist schon zwar 2-3 Jahre alt, aber dennoch ist es interessant, dass wir nicht nur an Erziehung Interesse haben, sondern natürlich auch das Papsttum. Ja, es ist in der Überschrift Pope Global Compact on Education bears in itself a seed of hope. Also ein globaler Bildungspakt der Erziehung, der in sich selbst einen Samen der Hoffnung trägt. Und wir wissen natürlich von biblischer Prophetie, da gehe ich jetzt heute nicht mit euch rein, ich denke, da sind wir auf dem Stand, dass das kein Samen der Hoffnung ist, sondern wer von euch mit Gärtnern zu tun hat, der weiß, das ist vielmehr ein Samen, der, man würde es im Gärtner vielleicht sagen, es ist ein F1-Hybrid. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was das ist beim Gärtnern. Ja, da gibt es so Samen, es gibt sortenreine Samen. Wenn du den in den Boden steckst, bekommst du im nächsten Jahr genau das wieder, was du eigentlich erwartest, was da kommt, ja. Aber bei einem F1-Hybriden, die sind so gezüchtet, dass du zwar im ersten Jahr eine große Ernte bekommst und da eine gute, große Frucht rauskommt, aber wenn du wieder Samen nimmst von dieser Frucht oder diesem Gemüse, im darauffolgenden Jahr weißt du einfach gar nicht, ob überhaupt noch was kommt. Ja? Das heißt, du wirst abhängig eigentlich von der Industrie, die diese Samen verkauft. Das heißt, hier sehen wir eine Täuschung, einen betrügerischen Samen. Aber Erziehung ist ein ganz wichtiges Thema und Papst Franziskus weist darauf hin, dass es ein Thema ist, was global sein sollte. Das Papsttum ist sehr stark darum bemüht, wir lesen mal gerade schnell ein bisschen darüber, soll Veränderung auf globaler Ebene gefördert werden, damit Bildung zu einem Schöpfer von Brüderlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit wird. Das ist interessant, sind die gleichen Schlagworte immer wieder wie in der Französischen Revolution oder auch in anderen Kontexten, Brüderlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit, ja, ist immer wieder das Gleiche. Satanische Konzept letztendlich. Aber es soll eine weltweite Mission sein. Es soll eine globale Interdependenz geschafft werden. Also in einfachen Worten, es soll eine wechselseitige Abhängigkeit kreiert werden unter den Menschen in diesem Bildungspakt. Eine neue Kultur soll hervorgebracht werden. Im Englischen heißt das so schön, give birth to a new culture. Also soll quasi was gebärt, ja, oder wie sagt man, etwas, ja, nicht geboren, sondern, wie sagt man es mal richtig im Deutschen? Manchmal liest man so viel Englisch, da vergisst man wieder die deutschen Worte. Geburt geben. Naja, ihr versteht mich schon, ja? Auf jeden Fall, dann bei diesem globalen Bildungspakt, logischerweise, soll sich jeder beteiligen. Er zählt das hier auf, er sagt Familien, Gemeinden, Schulen, Universitäten, Institutionen, Religionen, Regierungen und der gesamten menschlichen Familie für die Ausbildung reifer Männer und Frauen. Reife Männer und Frauen. Das war auch das Konzept, was Gott wollte für die Schulen der Propheten. Dass reife Männer und Frauen dort ausgebildet werden. Nun, das ist interessant, wir wissen auch von der Geschichte, auch aus dem Buch Der große Kampf, dass es natürlich eines der Hauptmittel war, der Jesuiten, als sie die Gegenreformation eingeleitet haben, dass sie Schulen gegründet haben. Wir wissen das, weil Luther war auch sehr aktiv, Melanchthon und andere, die waren aktiv, auch ein Schulsystem haben sie aufgerichtet, wo eben dort Bibel wieder oder die Bibel die Grundlage aller Erziehung sein sollte. Und das ist auch das, was natürlich auch das Papsttum dann gebraucht hat, dass sie eben hingegangen sind und haben in der Gegenreformation auch Schulen gegründet. Aber was ist denn eigentlich der Grund, dass Schulen gegründet werden? Ist es jetzt nur einfach nur Mathe zu lernen und Lesen zu lernen? Was ist der Grund von wirklich von Erziehung? Ellen White, sie sagt uns, dass wahre Bildung und Erziehung bedeutet mehr als ein bestimmtes Studium. Sie hat mit der ganzen Person zu tun und mit der gesamten dem Menschen möglichen Existenzdauer. Es geht um die harmonische Entwicklung der körperlichen, der geistigen und seelischen Kräfte. Also das Ziel, was die Schulen der Propheten auch hatten, starke Charaktere und ganz praktische, das ist wichtig, praktische Missionare auszubilden. Nicht einfach nur den Fokus legen auf eine bestimmte Sache, so wie das auch in der Welt heute in der Regel gemacht wird, dass sehr, sehr viel, englische Sachen, Book Knowledge, ja, sehr viel Bücherwissen vermittelt wird und sehr viel Input gegeben wird. Ich war selber an der Universität, ich weiß das von früher selber noch, wie lange man in Vorsitzungen dort sitzt und irgendwann der Kopf so zu ist, dass man nichts mehr aufnehmen kann. Ich meine, es ging mir in der Schule teilweise schon. Und wenn ich heute in die Schulen gucke, wie teilweise die Kinder, wenn ich meine Cousinen manchmal mit denen spreche und die da mit ihren, ich weiß nicht, 12, 13, 14 Jahren da bis manchmal nachmittags um 5 schon in der Schule noch sitzen und einfach nur vollgestopft werden mit Informationen, die gar nicht mehr verarbeitet werden können. Ellen White sagt über diese Schulen, dass sie eine Barriere gegen die weit verbreitete Korruption dienen sollten, für das geistige und geistige Wohlergehen der Jugend sorgen und den Wohlstand der Nation fördern, indem sie mit Männern ausgestattet werden, die befähigt sind, in der Furcht vor Gott als Leiter und Berater zu handeln. Und die Schüler dieser Schulen ernährten sich, hört mal gut zu, durch ihre eigene Arbeit bei der Bodenbearbeitung oder in einer mechanischen Beschäftigung. Und viele der Lehrer unterstützten sich auch durch Handarbeit. Und hier sehen wir ein ganz anderes Konzept, was Gott eigentlich vorhatte. Man könnte das auch nennen ein sogenanntes Work-Study-Programm, dass ein Teil des Tages war für Studium da, aber ein anderer Teil des Tages lag darin, dass wirklich praktische Dinge gelernt wurden und ausgeführt wurden, sei es jetzt im Garten oder sei es bei mechanischen Beschäftigungen. Denn es ist so, einfach Tatsache, dass alleine nur, und das geht jetzt auch uns an, und das sage ich mir auch als Verkündiger, dass das Predigen wird das Werk nicht abschließen. Alleine nur zu predigen, obwohl Gott die Predigt natürlich gebraucht und die Verkündigung gebraucht. Und ich glaube auch, dass Gott auch heute immer noch Plattformen wie YouTube und Livestreams und solche Dinge gebraucht. Ich bin ja selber damit sehr stark beschäftigt. Und ich sehe auch, wie Gott das Segen hineinlegt. Aber das Predigen alleine wird dieses Werk auf der Erde nicht abschließen. Ellen White, sie schreibt dazu, erreicht die Menschen um euch herum durch persönliche Anstrengungen. Ich glaube, dass das wieder viel mehr in den Fokus von uns gerückt werden muss. Macht euch mit ihnen vertraut. Predigen wird nicht die Arbeit tun, die getan werden muss. Predigten werden es nicht tun. Wenn du die Menschen besuchst, mit ihnen redest, betest und mit ihnen sympathisierst, so wirst du die Herzen gewinnen. Ellen White sagt in einem anderen Zitat, wenn du gepredigt hast, danach beginnt erst deine Arbeit. Dann sagt sie hier in diesem Zitat, dies ist die höchste, es ist nicht irgendeine, keine Randnotiz, sondern sie sagt, diese Art von Missionsarbeit ist die höchste Missionsarbeit, die du leisten kannst, auf persönlicher Ebene. Und es ist gesagt über Jesus, das meiste, was er getan hat, war Einzelgespräche zu führen mit Menschen. Ja, wir kennen die Situation, Johannes Kapitel 4 oder 3 schon mit Nikodemus, Johannes Kapitel 4 dann mit der Samariterin, was das für einen enormen Effekt vor allen Dingen bei der Samariterin hatte. Sie sagt, um es zu tun, brauchst du einen entschlossenen, beharrlichen Glauben, unermüdliche Geduld und eine tiefe Liebe zu den Seelen. Und ich kann euch sagen, zu predigen ist relativ einfach. Ja, kostet natürlich ein bisschen Zeit, irgendwie sowas auszuarbeiten, sich Gedanken zu machen und so. Aber vorne zu stehen, sage ich euch ganz ehrlich, obwohl manche Angst davor haben, hier zu stehen, ich kann euch sagen, das ist eigentlich relativ einfach. Aber die eigentliche Arbeit ist nicht diese, obwohl Gott das auch gebraucht natürlich, ja. Aber es ist nicht das, was das Werk abschließen wird. Und ich glaube auch, dass manche hier natürlich auch in ihrem Ego betroffen sind. Weil es gibt viele Prediger, viele Verkündiger, auch um uns herum in Deutschland, die auch sehr gute Predigten halten. Aber auf eine Ebene zu kommen, dass du dir wirklich Zeit nimmst mit Menschen, das ist eine andere Ebene der Missionsarbeit. Sie sagt, es ist die höchste Missionsarbeit. Und ich glaube, dass das viel zu stark vernachlässigt wird. Sie sagt auch, ein Prediger, Missionar oder Lehrer wird bald merken, dass sein Einfluss in dem Maße wächst, wie die Leute spüren, dass er mit beiden Beinen im Leben steht und über praktische Fähigkeiten verfügt, die im Alltag gebraucht werden. Manchmal hängen Erfolg oder Misserfolg lediglich davon ab, ob jemand, schaut mal, es sind es ist not rocket science hier, was ihr sagt, ob jemand ein Essen zubereiten kann, ob er im Notfall weiß, was zu tun ist, ob er mit Kranken umgehen oder ein Haus bauen kann. Uns braucht jetzt keiner seine Hände heben, ja? Braucht sich jetzt keiner offenbaren, was man davon kann und was man nicht beherrscht davon. Aber fragt euch einfach mal selber, wenn sie sagt, manchmal hängt der Erfolg oder Misserfolg lediglich von diesen sozusagen, Gut, ein Haus bauen ist keine kleine Sache, ja. Mein Schwager hat jetzt gerade eins gebaut, 2 Jahre lang in Frankreich. Was habe ich gesehen, was das für eine Arbeit war. Aber so Dinge wie jetzt im Notfall weiß, ja, wie kann ich jetzt medizinische Missionsarbeit machen? Wie kann ich jetzt ein Essen zubereiten? Wie kann ich Kranken helfen? Wir wissen ja, die Missionsarbeit und medizinische Missionsarbeit, ihr wisst das alles. Das ist die letzte Arbeit, die uns gegeben ist, die wir hier tun können auf Erden. Es ist nicht eine Arbeit im letzten Werk, sondern es ist die letzte, die wir tun können. Wenn alles andere wie Predigen, Evangelisation öffentlich nicht mehr erlaubt sein wird. Und ich möchte an diesem Punkt mit euch, mit diesem Hintergrund, jetzt mal in Adventgeschichte hineinsteigen und mit euch etwas durchgehen, wie das Erziehungswerk in unserer Gemeinschaft angefangen hat und wo es sich hinentwickelt hat. Und ich denke, dass wir einige wichtige Prinzipien daraus lernen können. Ich möchte beginnen mit dieser Person hier. Ich habe den Namen euch jetzt schon dran geschrieben. Ich wollte euch eigentlich fragen, ist mir jetzt aufgefallen, ob ihr wisst, wer diese Person ist. Jetzt habt ihr es schon gelöst, das Rätsel. Aber darf ich mal ehrlich fragen, kennt einer von euch Goodloe Harper Bell? Gut, dass wir drüber sprechen. Nicht nur, weil er so einen schönen langen Bart hat. Jedes Mal, wenn ich versuche, meinen Bart so lang wachsen zu lassen, ist meine Frau schneller mit der Schere da. Aber naja, nicht nur deshalb gefällt mir dieser Mann sehr gut, sondern dieser Mann hat einen sehr guten Ruf in der Adventgemeinde gehabt. Das war der erste sozusagen bewusste Erzieher gewesen in der Adventgemeinde, der damals in den Jahren 1868 bis 1871 oder 73 vielmehr, in diesem Zeitraum, hat er die erste offizielle Schule gegründet. Und Ellen White ist interessant, sie sagte damals, als die Schule gegründet werden sollte, zu den Brüdern, gründet diese Schule außerhalb der Stadt. Auf dem Land. Na, was meint ihr, was die Brüder gemacht haben? Waren die so gehorsam wie heute immer? Es hat sich nichts geändert zu heute. Gar nichts. Anstatt, sie sind dann hingegangen, haben was gekauft, aber sie haben es in der Stadt gekauft. Ich muss euch sagen, ich frage mich manchmal wirklich, nicht, dass ich fehlerlos bin, bei weitem nicht, aber ich frage mich manchmal wirklich, wo damals noch, das ist ja wie in Israel, wo der Prophet sogar noch gelebt hat. Ich meine, wir können heute, ist kein Unterschied, wir können trotzdem heute zu den Zeugnissen gehen und es nachlesen. Aber als selbst der Prophet noch gelebt hat und er ihnen sagt, ins Gesicht sagte, kauft nichts in der Stadt, geht aufs Land. Haben sie trotzdem, es war nicht Goodloe Harper Bell, aber die anderen Brüder, die da mit involviert waren, haben gesagt, nein, wir kaufen das in der Stadt. Und das ist für mich wirklich ein Phänomen. Wundert mich aber nicht, warum Ellen White, und das sage ich nicht, um jemanden schlecht zu machen, sondern einfach als eine Warnung, weil es Realität ist, dass Ellen White sagt, nicht ohne Grund, dass nicht viele von den Führern am Ende der Zeit im Abschlusswerk dabei sein werden, sondern dass es mehr Laien sind, die wirklich geführt sind vom Heiligen Geist oder sich viel mehr führen lassen vom Heiligen Geist in dieser Sache. Nun, sie haben es nicht, wir kommen auch gleich dazu, warum das so wichtig ist, sie haben es nicht dann auf dem Land gekauft, sondern in der Stadt zuerst. Und es ist interessant, dass Goodloe Harper Bell, der hatte einen sehr guten Ruf gehabt. Der war ein wunderbarer Erzieher. Er hat verstanden, was Erziehung im wahrsten biblischen Sinn bedeutet. Und er hatte auch unter den Studenten einen guten Ruf. Nicht deshalb hat er sich beliebt gemacht, weil er mit den Fußballspielen gegangen ist, wie das oft heute geschieht, und dann auf einer falschen Basis ein Lehrer beliebt wird, sondern weil er einfach wusste, wie man an junge Leute herantritt auf eine Art und Weise, dass sie wissen, dass sie eine geliebte, autoritäre Führung hatten durch ihn. Aber Goodloe Harper Bell war trotz dieses guten Rufes und der Beliebtheit bei den Studenten, zu Recht beliebt, war er bei vielen Brüdern nicht gut angesehen. Warum das? Nicht wegen dem Bart, sondern weil er keine Papiere vorzuweisen hatte, offizielle. Es ist nicht so, dass Goodloe Harper Bell keine Ausbildung hatte. Der war damals im Oberlin College gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es war damals wahrscheinlich eines der besten christlichen Ausbildungsstätten, die es gab. Und er kam zurück mit dieser Ausbildung, hat das dann im Adventismus mit den Prinzipien, die er bei Ellen White dann gelesen hat. Sie hat ja auch damals in dieser Zeit Erziehungsreform und so weiter in Visionen bekommen. Aber die Brüder hatten ein Problem mit ihm gehabt, weil er einfach keine Papiere hatte. Die haben da nicht mehr drauf geschaut, ob er jetzt irgendwie gut ist, was er in seiner Sache macht, sondern ob er Papiere hatte. Ich frage euch mal, wenn ihr eine Auswahl hättet zwischen zwei Handwerkern, ja, sagen wir, ihr seid jetzt selber, vielleicht seid ihr selber guter Handwerker, aber sagen wir mal, ihr bräuchtet jetzt irgendwie einen Handwerker in irgendeinem Bereich. Und ihr kommen zwei Handwerker zu euch nach Hause und der eine Handwerker, von dem habt ihr gehört und seht dann irgendwie, bekommt das mit, der macht seine Sache super. Und der andere Handwerker, und der hat keine Papiere. Und der andere Handwerker kommt und er denkt, und ihr seht einfach, der kriegt das nicht so auf die Reihe, dass er jetzt da irgendwas bei euch zu Hause reparieren soll. Der hat aber seine Papiere, seinen Meisterbrief und seinen Abschluss. Welchen Handwerker wählt ihr? Sag mir das mal. Ich hoffe, den ohne Papiere. Aber das war für die Brüder damals schon ein großes Problem und da hat sich heute nichts dran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen jegliches Papier. Ich will es schon mal direkt von Anfang an sagen. Ja? Es ist nicht verkehrt, dass man, ich weiß auch, dass wir in einer Situation leben, ich bin in keiner Traumwelt. Ja? Ich weiß, dass wir hier in Deutschland leben und hier ist alles, ja, jeden Schritt, den du gehst, alles mit Papieren, ich verstehe das. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, aber dennoch ist interessant, dass dieses Denken da war. Und es ist nichts Neues unter der Sonne, weil er eben keinen Abschluss offiziell hatte, haben sie ihm das Leben schwer gemacht. Es ist interessant, als damals junge Leute zu James White gegangen sind, haben ihn gefragt, wie sollen wir denn mit dem Predigen anfangen? In einem Dienst hat James White oft zu ihnen gesagt, setzt euch hin, lest eure Bibel und lest ein paar diese Bücher und fangt an zu predigen. Nichts gegen Ausbildung, versteht mich nicht falsch. Ihr werdet nachher noch auch von mir hören, ich bin auch derzeit Lehrer und Ausbilder. Aber es ist interessant, es gibt eine Schrift außerhalb des Adventismus, die etwas beschreibt, wie das damals wirklich bei uns war. Hier wurde gesagt, über Ellen White in ihrer Botschaft rief sie zu einer Ausbildung auf, die eine praktische Ausbildung und Charakterbildung einschließt. Wie dies erreicht werden sollte, verblüffte viele der frühen Erzieher der Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde. Und das ist wahrhaftig, als Ellen White 1872 dann ihre Visionen bekommen hat bezüglich wahrer Erziehung, dass es darum geht, eben von diesem weltlichen Konzept wegzukommen, wo auch viele Adventisten natürlich in dieser Zeit, woher sie dann auch gekommen sind, aus ihren verschiedenen Strömungen, auch so geprägt waren, wie die Welt halt geprägt ist. Ja? Viel Stoff rein, viel vermitteln und nicht dahingehend, dass alles das, was wir vermitteln, nicht nur Buchwissen sein sollte, sondern das praktische Natur sein sollte, dass vor allen Dingen immer das Fundament die Bibel sein sollte. In allem, was wir tun. Dass es immer darauf abzielt, was wir tun, dass es Charakter in uns bildet. Nun, Harper Bell, Goodloe Harper Bell, er stand dann einem anderen Bruder gegenüber, Brownsburger. Und Brownsburger war jemand gewesen, Adventist, der glaubte mehr an dieses klassische Curriculum, klassischen Stundenplan. Er hatte keine Ahnung darüber, wie man irgendwie eine Schule aufbaut, nach dem, im Englischen sagt man nach der Blueprint, also nach Gottes Blaupause sozusagen, mit Industrien und mit Gärten, mit einer Farm und so weiter, wie er das praktisch umsetzen konnte. Er hatte keine Ahnung davon. Und das ganze College hat sich dann damals aufgrund dieser Frage hat sich getrennt. Wie gehen sie jetzt damit um? Und es ist interessant, dass es selbst Leute gab, wie einen Uriah Smith, ich denke, der ist uns noch bekannt, ja, habe jetzt kein Bild von ihm, der natürlich für Gott unglaublich viel Gutes gemacht hat. Ich glaube, dass man mehr viel Positives über ihn sagen kann, wie Negatives. Aber es ist interessant, dass selbst als es zu dieser Frage kommt, wie sollen wir das jetzt machen? Sollen wir jetzt diesen Weg gehen, den Harper Bell eingeschlagen hat, oder wie Brownsburger das vorstellt. Da gab es selbst Leute, die Uriah Smith, die sich dann auf die Seite von Brownsburger gesetzt haben oder gestellt haben. Und Ellen White schrieb dann in einem persönlichen Brief an Uriah Smith, es schmerzt mich, dich, mein hochgeschätzter Bruder, in dieser Angelegenheit auf der falschen Seite zu finden, bei denen, von denen ich weiß, dass Gott sie nicht führt. Also sie war sehr klar, sie war liebevoll, aber sie war auch sehr klar zu ihm. Und hat ihm gesagt, lieber Bruder, an dem Punkt jetzt hier verstehst du das falsch. Mit Brownsburger mitzugehen, ist nicht der Weg der Erziehung, wie Gott das jetzt gerade etablieren will bei uns in der Gemeinde. Und das folgende Zitat, was wir jetzt lesen, ist von Goodloe Harper Bell von 1882. Und da erklärt er mal, was Ellen White versteht oder was Gott uns vermitteln wollte, wenn es kommt zu dem Plan, den Gott hat bezüglich der Erziehung. Hier sagt er, die beliebte Methode, den Geist des Studenten mit dem zu füllen, was nicht praktisch ist, und ihn durch einen bestimmten Kurs zu hetzen, damit er ein Diplom erhält, ist keine echte Bildung. Wahre Erziehung beginnt im Inneren, im Kern, mit dem, was praktisch ist. Sie baut eine charakterliche Symmetrie auf und stärkt sie, die sich nach und nach in diesem Leben in einer großen, guten und edlen Arbeit für die Welt zeigen wird. Die Schule in South Lancaster, das war eine der Schulen, die sie gerade daran am Arbeiten waren, versucht, dieses Ideal zu erreichen. Hier sind wir mal kurz zusammengefasst, was das bedeutet. Aber das geht noch mehr ins Detail. Und auch Butler, der für Jahre lang Präsident war, er äußerte sich wie folgt. Schon bin ich zu schnell? Verzeihung, ich versuche ein bisschen langsamer zu machen. Verzeihung, ich habe es gerade erst mitbekommen, dass du am Übersetzen bist. Hier sagt er, wir können keinen wirklichen Erfolg haben, solange das Hauptanliegen, für das die Schule geschaffen wurde, nicht ständig im Auge behalten wird. und der Geist wahrer Demut und der Liebe Christi Lehrer und Gelehrte antreibt. Der Geist des Stolzes und der Zurschaustellung, der Eitelkeit und des weltlichen Erfolges ist viel zu stark ausgeprägt. Bei Graduierungsübungen und bei der Zurschaustellung von Diplomen eine Show zu veranstalten und Professor genannt zu werden, war für viele ein großes Ziel. Und da muss man sich einfach ehrlich mal fragen, wie es um mich da steht, was mich motiviert, warum ich etwas, eine bestimmte Ausbildung, ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und bei vielen war es so, er legt den Finger hier auf die Wunde sicherlich, dass dieses Verlangen nach Titeln, Diplomen, Professor genannt zu werden und so weiter, dass es einfach ein enormes Stolzproblem war. Und wir wissen, dass Stolz natürlich eines der Dinge war im Himmel, oder wenn nicht das überhaupt die Eigenschaft, die Satan zu Fall gebracht hat. Und Gott wollte das komplett in unserem, wollte eine oder uns als Gemeinde eine Linie führen, schaffen, dass wir eben nicht versucht sind überhaupt in unserem ganzen Erziehungswerk, dass Stolz aufkommen kann. Er wollte das gerne vermeiden. Und Butler spricht das hier sehr deutlich an. Und wisst ihr, ich weiß zum Beispiel, als ich meine Frau geheiratet habe, vor einigen Jahren, ist jetzt 7 Jahre her, ich habe jahrelang, oder erst vor kurzem eigentlich erst erfahren, dass mein Schwiegervater zum Beispiel auch Professor ist. Ich wusste das nicht. Er hat das irgendwann, kam das mal so in einem Nebengespräch, kam das mal raus. Und ich fand das sehr toll, dass er nie irgendwie so aufgetreten ist mit, ich bin Professor das und so, ja. Ich fand es immer sehr schön, dass er einfach demütig war und das einfach für sich zurückgehalten hat und da nichts drauf gegeben hat, ob er jetzt irgendeinen Titel hat, sondern einfach demütig war. Das ist ja auch das, was Gott in unseren Herzen gerne erreichen möchte. Dann fährt er noch fort, indem er sagt, wir sind der festen Überzeugung, dass wenn diese Institution nie, jetzt hört mal zu, nie ein College, ich werde jetzt übrigens ein paar Sachen vorlesen, die werden vielleicht manche von uns herausfordern, ja, aber schlag nicht mich, schlag die Brüder. Wenn diese Institution nie ein College genannt worden wäre, sondern einfach eine Schule des Unterrichts gewesen wäre, wo unsere jungen Leute Dinge lernen könnten, die sie nützlich machen würden und wo sie Gottes Wahrheit für diese Zeit lernen könnten, ohne irgendwelche Abschlussprüfungen, Diplome und so weiter, dass sie weit mehr Gutes erreicht hätte, als sie es getan hat und sie einigen Katastrophen entgangen wäre, die sie erlebt hat. Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich bin vor ungefähr 13 Jahren wieder zurück zum Glauben gekommen. Ich habe in diesen 13 Jahren habe ich eine Missionsschule besucht. Ich war einige Zeit im Ausland unterwegs, habe für 7 Jahre lang ein Gesundkostgeschäft geführt, bin jetzt seit 2 Jahren hier im Schwarzwald, da komme ich nachher noch zu. Und ich kann euch sagen, zu Gottes Ehre, ich habe seit diesen 13 Jahren, ich habe vorher meine Ausbildung gemacht und so weiter, wo ich mich aber nie weiter in den Beruf gelernt habe. Ich habe nie in diesen 13 Jahren irgendein Diplom in die Hand bekommen, irgendeinen Abschluss in die Hand bekommen, obwohl ich Schulen besucht habe, wo ich aber keinen offiziellen Abschluss bekommen habe. Ich habe seit 13 Jahren, obwohl ich 7 Jahre einen Bioladen hatte, aber mir selber kein Gehalt zahlen konnte, kein Scheck, Gehaltschecks oder irgendwas mehr gesehen. Seit 13 Jahren. Ich habe seit 13 Jahren keinen einzigen Menschen um Geld gefragt und keinen Euro. Und ich stehe trotzdem hier und bin am Leben. Ich möchte es einfach nur zu Gottes Ehre sagen, nicht weil ich irgendwas Besonderes bin oder dass Gott jetzt für jeden diesen Plan hat. Aber was ich leider immer wieder sehe, ist, dass auch leider in unseren Kreisen so viel Wert darauf gelegt wird, um zu fragen oder jemanden einzuschätzen, wer jemand ist, weil er irgendeinen bestimmten Abschluss, irgendein Diplom oder sowas hat. Und tut mir leid, Geschwister, das muss, nochmals, nichts dagegen, wenn einer einen Abschluss irgendwo hat. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber das ist nicht die Einstellung, die wir, wo wir Menschen einschätzen sollten oder wo aufgrund dessen wir Menschen irgendwo einsetzen, weil wir denken, okay, der ist jetzt, hat jetzt den Abschluss und das ist jetzt, weil die Person dort in dem Bereich eine Ausbildung gemacht hat. Aber was sagt das denn über die Person? Ich habe zum Beispiel Industriekaufmann gelernt, bevor ich mich bekehrt habe. In den 3 Jahren meiner Ausbildung habe ich bis auf Ablage und ein paar andere Sachen fast nichts gelernt. Jetzt wird einer sagen, jetzt ist der jetzt Industriekaufmann. Jetzt, wenn man mich eingesetzt hätte nachhinein, ich hätte vielleicht mein Bestes natürlich gegeben, aber ich hätte ganz ehrlich sagen müssen, tut mir leid, ich kann diesen Beruf gar nicht ausführen. Das ist eine andere Geschichte für sich, da will ich jetzt nicht reingehen, aber weil ich in meiner Ausbildung einfach nicht die Ausbilder hatte, die, was ich eigentlich damals gerne wollte, mich halt ausgebildet haben. Aber nur, weil jemand einen Titel trägt, ich habe das zwar dann alles abgeschlossen, habe das schulisch in der Berufsschule gut abgeschlossen und so weiter, aber um ganz ehrlich zu sein, hätte ich sagen müssen, tut mir leid, ich habe zwar den Namen irgendwo, habe dann Papier in der Hand, da stehen sogar Einsen und Zweien auf dem Zeugnis drauf. Aber wenn man nachgeschaut hätte, hätte man irgendwann rausgefunden, Moment mal, der weiß eigentlich nicht wirklich viel von seinem Fach. Butler sagt weiter, die Schulen unseres Landes werden meist so geführt, dass sie Stolz und Eitelkeit erzeugen. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir heute noch haben. Ich spreche jetzt nicht nur von weltlichen Schulen, ja? Ich spreche von uns. Manchmal wurde mehr darauf geachtet, die Schüler für die Lehrer in den öffentlichen Schulen des Landes vorzubereiten, als sie auf einen Platz im Werk Gottes vorzubereiten. Versteht ihr, was er hier sagt? Ja? Infolgedessen haben wir viele unserer klügsten jungen Leute ausgesandt, damit sie dem Geschäft des öffentlichen Schulunterrichts nachgehen. Aber es wäre für diese Sache und für sie weitaus besser gewesen, wenn viele von ihnen sich dem Werk Gottes gewidmet hätten. Und das ist das, was wir dann sehen oder gesehen haben in der Adventgeschichte. Wir haben eben Brownsburger und Goodloe Harper Bell gehabt. Es gab aber einige Brüder, die das auch in die richtigen Bahnen gelenkt haben. Und es ist interessant, man könnte jetzt viel Geschichte da durchgehen, wie Gott immer wieder den Weg aufgemacht hat. Als damals Kellogg leider gefallen ist und Gott wieder erneut das Gesundheitswerk aufgerichtet hat und alles etabliert hat, war der nächste Schritt, den Gott gemacht hat, war Loma Linda zu gründen. Es war um 1907 so rum, in der Zeit von 1907 bis 1909 ungefähr. Und Ellen White sagte damals immer wieder, mach kleine Institutionen. Und es ist interessant, wenn man sich mit der Geschichte von Loma Linda zum Beispiel beschäftigt, was nicht nur einfach ein Gesundheitszentrum sein sollte, sondern auch eine Ausbildungsstätte, dann war das Ziel, dass Gott dort zum einen gesagt hat, dass diese Institutionen klein sein sollten. Gott hat unglaublich viele Ratschläge gegeben, wie diese Institution aufgebaut werden sollte. Es gibt ein ganzes Buch, das heißt Loma Linda Messages, wo Gott selbst im kleinsten Detail beschreibt, welche Bäume dort angepflanzt werden sollten. Also Gott hat eigentlich letztendlich alles dargelegt, wie die Gemeinde arbeiten sollte. Aber das Problem war, und es ist heute immer noch so, und es hat sich leider verstärkt, dass wir wie damals Israel oft auf die anderen Nationen schauen und gucken, ah, die haben auch einen König. Wir wollen auch so sein wie die. Wir wollen auch gerne so angenommen werden. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, heute mit euch in die Geschichte im Detail von Loma Linda zu gehen, aber ich möchte gerne in die heutige Zeit mal gehen. Weil als Loma Linda gegründet wurde, wie Gott das alles vorbereitet hat mit den Geldern, es ist wirklich erstaunlich, wie Gott den Weg geöffnet hat für die Gemeinde nach der ganzen Kellogg-Krise, damit sein Werk weiter vorangeschritten wird in den richtigen Bahnen. Und eines der Gründe, warum Loma Linda gegründet wurde, war auch, dass Gott gesagt hat, dass Gott der Welt oder des siebenten Tags Adventisten der Welt zeigen kann, wie man Menschen behandeln kann und heilen kann ohne Medikamente. Und ich weiß, jetzt betrete ich einen Bereich, der für manche vielleicht sehr sensibel ist. Aber ich möchte auch trotzdem balanciert mit diesem Thema umgehen. Ja? Ich werde da gleich ein bisschen was zu sagen. Aber es ist interessant, dass wenn man heute mal nach Loma Linda schaut, dann, und ich sage das nicht, das sage ich jetzt von vornherein, ich sage das nicht, um irgendjemanden schlecht zu machen. Ich glaube, dass wir Brüder und Schwestern haben in Loma Linda, die sich von Gott führen lassen und nach ihrem besten Gewissen ihr ganzes Herz in diese Arbeit reinstecken, sei es als Ärzte, als Krankenschwestern oder ob sie dort in der Verwaltung arbeiten. Das ist nicht mein Punkt, ja, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber ich möchte trotzdem gerne ein bisschen damit aufarbeiten, wie Gott das eigentlich sieht, was er uns als Gemeinde gegeben hat und wie das heute exemplarisch jetzt an einem Beispiel aussieht, was leider, und ich habe einige Krankenhäuser auch in den USA besucht, leider ziemlich ähnlich ist. Und Loma Linda, wenn man es heute sich anschaut, wenn man auf die Startseite geht, da sieht man zum Beispiel erstmal, hier steht Home Delivery Pharmacy. Das heißt, man kann dort eine Ausbildung machen, unter anderem, wir sehen das gleich noch in den Kursen, wo man halt auch genau das lernt, wo Gott gesagt hat, Loma Linda soll aufgebaut werden, für das eben, dass genau das eben Pharmazie und diese Sachen nicht dort gelernt werden und weitergegeben werden. Dann hatte Gott auch gesagt, Loma Linda war damals ein Bereich gewesen, wenn man sich Bilder von früher anguckt, das war drumherum, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber drumherum war alles Land gewesen. Und dieses Land war im Besitz von den Adventisten und dieses Land haben sie gebraucht, um dort anzubauen. Große Farmen gehabt, Gärten gehabt, wo sie die Institutionen mit versorgt haben und wo auch das erreicht werden sollte, wo Ellen White damals schon sagte, wenn ihr die Schule baut, dann baut sie auf dem Land. Eben aus dem praktischen Grund, weil du kannst in der Stadt, guckt euch mal hier um, wo willst du jetzt hier von Feld aufmachen, ja? Kannst einen großen Garten anlegen und die hatten damals Gärten gehabt von Teil, ach, ich komme da gleich noch zu, die wirklich gewaltig waren an Größe. Damit eben Schüler und Studenten und eben auch letztendlich selbst kranke Leute, die dort als Gesundheitsgäste hinkamen, dass sie dort arbeiten konnten und den wahren Erziehungsplan lernen konnten, erleben konnten. Wenn man jetzt heute nach Loma Linda schaut, sieht man vielmehr das. Ist zwar auch teilweise grün, hat aber nichts mehr mit einem Gemüsegarten oder Fruchtgarten zu tun, sondern sind leider halt American Football Felder, große Schwimmbäder oder Bäder, die halt nicht für Wassertherapien wie Kneipp oder wie Kellogg das durchgeführt haben, sondern es ist einfach aus dem Grund dahingehend, dass Wettbewerb betrieben wird. Und das ist kein Einzelfall, das sieht man fast an jeder unserer Schulen und Universitäten heute oder größeren Institutionen. Und dieser Kampf, dieses Wettgeistkampf, es ist etwas, was wir damals interessanterweise gesehen haben, auch in den Tagen, bevor Jesus gerade gekreuzigt wurde. Die Bibel sagt uns an zwei Stellen, dass die Jünger welche Frage gestellt haben? Wer wird der Größte sein? Nicht wahr? Wer wird der Größte sein? Und das war genau exakt vor der Krise. Stehen wir heute vor einer Krise? Ich weiß nicht, wie es euch geht, Geschwister, aber ich glaube, dass es immer enger wird und sich immer enger zusammenzieht, wenn wir prophetische Ereignisse studieren, was wir tun sollten. Und genauso wie damals, glaube ich, dass es heute, dass wir die Geschichte Israels wiederholen, dass wir meinen, dass wir außerhalb des Planes Gottes arbeiten könnten. Gott hat es klar offenbart. Aber stattdessen dort, wo diese Gemüsegärten sind und all diese Dinge, hat man ja diese Wettkampf-Arenen fast. Es ist keine Arena jetzt hier auf dem Bild, aber ihr versteht, wie ich es meine, aufgebaut. Es gibt dort Schulen der Pharmazie. Ich habe euch schon eben gesagt, Ellen White sagte uns, Loma Linda sollte gegründet werden. Speziell eines der Hauptgründe war, damit genau das vermieden wird. Letztens sagte mal ein Schüler von mir, der hat das gelesen, der sagte so, Moment mal, Pharmazie ist doch Offenbarung 18, 23, heißt auch Pharmakia, kann man ja auch unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch als Zauberei übersetzen. Da sagte er zu mir, Schule der Zauberei. Da bin ich selber noch nicht drauf gekommen. Und ich will das jetzt nicht, wie gesagt, irgendwie ein Bild vermitteln, dass das zu extrem oder so klingt, aber es ist trotzdem was, muss ich einfach ehrlich sagen, bedenklich finde und noch angesprochen werden sollte. Und damit es im richtigen Kontext ist, wisst ihr, man kann Gott sehr dankbar sein, dass wenn ich eine Operation habe, dann bin ich dankbar, dass es Betäubungsmittel gibt. Gott sei gedankt dafür. Ich bin auch dankbar dafür, wenn jemand am Verrecken ist und liegt dort, dass ich dieser Person lieber das Medikament mit den Nebenwirkungen gebe, dass diese Person jetzt gerade überlebt. Ja? Das heißt, wir wollen balanciert in diesem Denken sein, aber das war nicht Gottes Ziel. Gott hat gesagt, Loma Linda sollte gegründet werden ohne diese Dinge. Und heute werden Leute dort ausgebildet und es passiert genau das. Viel, und ich sage das, ich rede jetzt nicht irgendwie, weil ich mir zwei, drei Sachen im Internet angelesen habe. Ich habe mit Brüdern und Schwestern gesprochen, die dort in Loma Linda ausgebildet worden sind, die Ärzte sind. Und die haben vieles von dem, was ich euch auch jetzt heute ein bisschen erzähle, darüber mir bestätigt. Und haben mir auch positive Dinge erzählt, die ich auch, wie auch eben schon erwähnt, auch voranstellen möchte. Das heißt nicht, dass alles, und das Bild will ich auch jetzt nicht wiedergeben, dass alles jetzt, was dort zum Beispiel gemacht wird, schlecht ist. Ja? Es gibt, wie gesagt, ich glaube, ganz hingebungsvolle Männer und Frauen, die nach bestem Gewissen sich für Gott und für Menschen dort wirklich einsetzen. Da bin ich von überzeugt. Aber auf der anderen Seite, und das hat der Bruder mir auch bestätigt, der dort als Arzt ausgebildet wurde, er hat mir auch gesagt, ja, es ist tatsächlich so, dass einfach viele auch von außen kommen, die dann dort ausgebildet werden in den falschen Prinzipien, nehmen diese falschen Prinzipien, gehen in die Welt, vermitteln diese falschen Prinzipien in der Welt und machen noch nebenbei sehr viel Geld. Und das ist nicht das Ziel, was Gott hat, wenn es um das Erziehungswerk geht und unsere Ausbildungsstätten. Ich überspringe jetzt mal gerade zwei, drei Zitate, die ich euch einfach schon erzählt habe, wo sie darüber spricht, dass wir eben nicht in diesen Bereich hineingehen sollten. Auch das möchte ich gerade kurz überspringen. Aber hier wird beworben zum Beispiel, dass gesagt wird, dass Pharmazeuten dienen als Ausbilder für andere Professionelle der Gesundheitsberufe und als Krankheitsprävention und Gesundheitsberater für Patienten. Wenn das jetzt ein Test wäre in der Schule, würde ich euch jetzt ein Blatt geben mit einem roten Stift und würde euch bitten, bitte anzustreichen, was hier fehlerhaft sein könnte. Hier gibt es ein paar Punkte, aber eine, die für mich hier heraussticht, einfach der Punkt der Krankheitsprävention. Was ist uns als Krankheitsprävention gegeben worden? Die 8 Ärzte, oder? New Start. Ist für Prävention und auch für Heilung gegeben worden. Das ist das Konzept, was Gott uns gegeben hat. Aber stattdessen passiert genau das eben, wo die Pioniere damals verstanden hatten, oder einige von ihnen zumindest, auch Goodloe Harper Bell und Butler und diese Leute, die hatten verstanden, dass all das fördert nur Stolz. Und es ist gefährlich, ja, dass das letztendlich in die Gemeinschaft kommt. Und ich finde es interessant, habt ihr mal Bilder gesehen vielleicht von Loma Linda, von früher, als sie dort Gymnastik gemacht haben und so weiter? Schon mal ein paar Bilder davon gesehen? Ein, zwei Nicken. Das ist interessant, die waren ja früher immer ganz schön, ich meine, es war ja ihre Zeit, die hatten natürlich auch eine gewisse Kleidung, wie sie angezogen waren. Und wenn ihr Bilder seht von früher, ist es erstaunlich, wie die dort so nicely dressed, ja, so ganz fein, sauber angezogen waren, selbst wenn sie Sport gemacht haben. Ich habe das jetzt nicht dabei. Aber auf der Gegenseite ist interessant, und ich weiß auch, dass das ein bisschen ein empfindliches Thema ist, aber dennoch möchte ich es auch ansprechen, wenn man sich Werbevideos von Loma Linda anschaut, werden dann junge Ärztinnen gezeigt, die sehr attraktiv sind sicherlich, aber dann auf eine Art und Weise angezogen sind, was einmal nicht das Bild vermittelt, was wir als Gemeinde wiedergeben sollten, weil da einfach eine Verantwortung liegt, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, aber vor allen Dingen halt auch bei Frauen hier, was das angeht. Und dass das letztendlich die Werbung ist, die wir nach außen geben, ja, ist natürlich ein Teil, jetzt ein Ausschnitt nur von der ganzen Werbung, aber wo dann natürlich auch versucht wird, natürlich halt dadurch Loma Linda attraktiv zu machen. Und es ist in vielerlei Hinsicht widerspricht es leider dem, wie Gott uns eigentlich den Plan gegeben hatte. Sie sagte, ich hatte es schon erwähnt, kleine Institutionen, aber Loma Linda ist in den Jahren immer weiter in die Größe gewachsen und explodiert. Und wir schauen uns das dann an und denken, wow, wie Gott das segnet. Wisst ihr, als damals Battle Creek abgebrannt ist in Kelloggs Zeit, 1901, glaube ich, war es. Dann, als er es wieder aufgebaut hat, hat er es größer aufgebaut. Und es kamen noch mehr Leute als vorher. Aber Ellen White sagte, das ist nicht Gottes Führung. Es ist kein Beweis, dass mehr Leute kommen, dass Gott das gesegnet hat. Wir wissen das alles. Ich hatte 7 Jahre einen Bioladen, veganen Bioladen. Es war nicht ganz einfach in der kleinen Stadt. Hätte ich eine Currywurstbude aufgemacht mit Fritten, hätte Bier verkauft, hätte ich den Stand wahrscheinlich jeden Meter voll gehabt. Ist logisch, ja? Wenn man das Fleisch bedient. Na gut, zurück zu unserer Geschichte. Damals Bell und Brownsburger, die haben dann sind verschiedene Richtungen gegangen, haben 2 verschiedene Institutionen aufgebaut. Bell ist den Weg Gottes gegangen, was dazu geführt hat, dass viele junge Leute, die dort ausgebildet wurden, dass sie zu einem sich bekehrt haben und dass viele von denen engagierte, praktische Missionsarbeiter geworden sind. Und die sind dann raus ins Feld gegangen und haben dann wieder eigene Schulen gegründet. Eine davon war damals die Washington Adventist University. Die hieß früher Washington Missionary College. Ist auch interessant. Also Washington, auf Deutsch würde man jetzt einfach sagen Missionars College. Irgendwann ist es dann durch Akkreditierung zur Universität geworden, weil man dann halt auch natürlich wieder wie die Welt sein wollte. Man wollte Noten haben, man wollte Diplomas vergeben können und Titel und Papiere und alles das und wollte ja nicht sein anders wie die Welt. Früher war dieses, ihr seht jetzt einen kleinen Ausschnitt, diese, was jetzt hier auf einer befahrbaren Straße jetzt dieses Gebäude dort liegt, das war damals umgeben von alleine 20 Hektar nur an Landfläche für das Sanatorium, 20 Hektar und dann nochmal zusätzliche 40 Hektar nur zum Anbau. Das muss ich mir mal vorstellen, 60 Hektar drumherum gewesen. Das wurde dann aber leider Stück für Stück verkauft. Gleiche, ich hatte es schon erwähnt mit Loma Linda, gehe ich jetzt drüber. Auch La Sierra Universität, nach dem Tod von Ellen White 1922 gegründet. Die hatten damals, muss man sich mal vorstellen, alleine nur für die Farm. Und Ellen White hat gesagt, eine Schule hat nur Berechtigung, wenn sie Farmland hat. Wegen eben dem Erziehungskonzept, was wir kurz angesprochen haben. Die hatten damals 120 Hektar Land gehabt. Ja, und ich verstehe es, Amerika, ich weiß diese Diskussion, wir sind ja in Deutschland anders, ich verstehe das alles. Aber es ist trotzdem interessant. Und mehr Schulen haben sich in dieser Zeit gegründet, aber leider, also im Adventismus, aber leider haben Stück für Stück immer mehr diese weltlichen Konzepte angenommen. Das heißt, es wurde Sport eingeführt, es wurden Abschlüsse, Diplomas und so weiter eingeführt, Notensysteme eingeführt und dieser Geist des Wettkampfes natürlich damit und des Stolzes halt geschürt. Und es ist interessant, ich weiß noch, vor einigen Jahren war ich auf Hawaii gewesen habe dort Missionsarbeit gemacht und da kam ich in eine adventistische Schule hinein. Und das war erstmal überhaupt schwierig, dort, ich war mit einem Kollegen unterwegs, überhaupt schwierig, der auch Gesundheitsarbeit macht, dort in die Schule hineinzukommen. Wir haben freiwillig unsere Dienste angeboten und da hat man erst gemerkt, die wollten das nicht so, irgendwie Thema Gesundheit und so weiter. Und dann haben wir dort dann irgendwann aber doch unterrichten dürfen. Mein erster Blick, der reinkam in die Schule war, und das habe ich selbst nicht in der Welt erlebt und ich habe auf Lehramt studiert, dass ich in den Klassenraum reinkam und dort die Schüler, 3, 4 Schüler dort auf dem Boden lagen und am Schlafen waren. Der Lehrer stand im Raum und hat nichts gesagt. Und als ich dann meinen Unterricht gegeben habe, ich habe wirklich kämpfen müssen mit den jungen Leuten, irgendwie um ihre Aufmerksamkeit überhaupt. Als es dann vorbei war und die Schulglocke geläutet hat und die in die Pause konnten, was meint ihr, wie die rausgeflitzt sind auf dem Basketballplatz? Ja? Mit den Lehrern zusammen. Und es ist interessant, dass wir leider diese Erfahrungen, und das sage ich jetzt nochmals, es ist nicht so, dass das natürlich überall flächendeckend so ist, aber es ist etwas, was aus dieser Zeit entstanden ist, weil wir von diesem Plan Gottes der Erziehung abgewichen sind. Es ist interessant, dass es genau die Jesuiten waren während der Gegenreformation, die was eingeführt haben in ihrem Stundenplan, also allgemein erstmal Notensystem eingeführt haben, Abschlüsse eingeführt haben, die Sport in die Schulen eingeführt haben. Das kann man alles geschichtlich nachweisen. Es ist nicht ohne Grund gewesen, dass das hineingekommen ist in die Schulen. Und nichts gegen, ich spreche jetzt hier nicht von Bewegung, ja, ihr versteht mich schon, hoffentlich. Ja, Bewegung ist wichtig, richtige Bewegung. Aber es gibt eine Bewegung, eine Art Bewegung des Sportes, des Wettkampfsportes, den Gott vermeiden wollte, dass er nicht in unsere Schulen kommt. Aber es wird leider immer mehr gefördert. Ich sah noch letztens ein Video von einer unserer Schulen hier aus Europa, ich nenne jetzt keine Namen, aber wo in diesen 5 Minuten Werbung für diese Schule ungefähr 4 Minuten ging darum, um zu zeigen, wie viel Spaß man noch beim Fußballspielen hat. Und ist das, was die jungen Leute anziehen soll, dass sie an eine Ausbildungsstätte von uns gehen, weil sie sehen, ja, die haben ja auch Freude da, die sind jetzt nicht nur so konservativ streng eingerichtet, ja, oder ausgerichtet. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht um wahres Erziehungskonzept, was Gott uns gegeben hat. W.W. Prescott, er schrieb, er stand sehr gut in diesem Verständnis, war sehr eng mit Ellen White, er schrieb, wenn der Geist Christi in unsere Erziehungspläne eingebracht wird, wird es nicht darum gehen, Elemente des Selbst herauszuziehen und zu stärken. Aber es wird wie in allen anderen Teilen der Arbeit darum gehen, das Selbst zu entleeren, eine demütige Position einzunehmen und doch gerade dadurch zu einer Erhöhung zu gelangen, die auf andere Weise unmöglich ist. Sagt die Bibel nicht, dass wenn wir Gott ehren, wird er auch uns ehren? Dass wenn wir Vertrauen haben, das ist ja auch die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Wisst ihr, Gerechtigkeit aus Glauben, die Erlösung ist nicht einfach nur, dass ich in die Gemeinde komme und glaube, ja, es gibt da einen Gott und bete ab und zu mal, sondern die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, die handelt auch in gerade diesen Fragen. Weil das ganze Erziehungskonzept, was Gott uns gegeben hat, ja Erlösung bedeutet, wenn es richtig angewandt wird. In jedem Schritt, dass ein Mensch so geformt werden kann, dass der Charakter Jesu immer mehr zum Vorschein kommt. Nun, in den Tagen nach der berühmten Generalkonferenz von 1888, als die Brüder, viele Brüder sich irritiert haben an Ellen White und sie dann nach Australien, man muss es fast so sagen, versandt haben, dann hat sie damals diese Zeit natürlich auch genutzt, sozusagen im Exil, und hat dort 1897 eine Institution aufgebaut mit dem Namen in Avondale. Ja? Und durch diese Jahre hindurch, als sie dort ein wahres Konzept aufgebaut hat mit den Brüdern, wie eine Schule wirklich laufen sollte, hat sie sehr, sehr viel über die sogenannte Blueprint, also den im Deutschen sagt man die Blaupause, hört sich ein bisschen blöd an, aber den Plan einfach, den Gott für uns als Gemeinde hat, was Erziehung und Schulsystem angeht. Und aus diesen Schriften wiederum gab es einen jungen Mann, der vielleicht ein oder zwei von euch jetzt bekannter ist, Edward Sutherland. Schon mal gehört von ihm? Auch nicht so bekannt. Okay, 1, 2. Übrigens, das soll euch jetzt nicht zur Beschämung sein, aber es ist gut, unsere Adventgeschichte besser zu studieren. Ja? Dass wir diese Leute wirklich kennen. Einfach aus dem Grund, nicht weil uns das jetzt, ja, weil uns das Erlösung schafft, weil ich das jetzt in einem Quiz beantworten kann, sondern es macht auch was mit uns, dass wir unsere Identität gestärkt bekommen. Ja? Warum bin ich überhaupt Adventist? Mich mit meiner Geschichte wirklich zu beschäftigen und den Brüdern und Schwestern, die damals so viel Schweiß ja, in die Arbeit gegeben haben. Und ich habe heute Morgen noch gelesen in meiner Andacht, wie Ellen White mit James White da rumgereist ist und was die alles für Opfer gebracht haben. Ist einfach unfassbar. Und wir ruhen uns eigentlich heute nur auf diese Opfer auf. Auf jeden Fall wäre ein anderes Thema. Sutherland, er war jemand gewesen, er hat diese Schriften von Ellen White studiert. Er ist einer der wahrscheinlich prominentsten Personen geworden, wenn es dazu kommt, zum Plan der Erziehung. Seine Geschichte liegt darin ein wenig, dass er 1885, hat er auch Battle Creek besucht, hat dort eine Ausbildung gemacht, ging dann 1888 zu dieser sehr bekannten Generalkonferenz nach Minneapolis, wo Johnson und Wagner predigten über Gerechtigkeit aus Glauben. Und auch er war damals dabei gewesen und es hat ihn aufgerüttelt, als er diese Predigten hörte. Übrigens auch Harvey Kellogg, der schon, wenn ich ihn jetzt richtig im Kopf habe, damals schon 12 Jahre war er schon Leiter von Battle Creek gewesen, 1888. Und Ellen White schreibt über ihn, dass er sich durch die Predigten von Johnson und Wagner 1888 hat er sich erst richtig bekehrt. Obwohl er schon 12 Jahre lang Battle Creek führte als Arzt. Hat er mit 24 hat er schon angefangen, Battle Creek zu führen. Muss man sich mal vorstellen. Mit 24 Jahren, unfassbar. Ja, so eine Institution zu führen. Aber auch Sutherland war damals sehr angeregt worden durch die Botschaft, durch das richtige Verständnis der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Er kam zurück, lernte einen anderen jungen Mann kennen mit dem Namen Percy McGain. Sie wurden enge Freunde. Sie haben oft Ellen White zusammen zu Hause bei ihr besucht, haben mehr von ihr gelernt, was auch den Erziehungsplan angeht. Und es ist interessant, dass Percy McGain, obwohl er 2 Jahre jünger war, dass er weiter war in seinem Glaubensleben, in seinem praktischen Glaubensleben. Denn in der Zeit, wo Sutherland rausging, um Baseball zu spielen, ging McGain in die Küche, schaute, wie er dort lernen kann zu kochen. Er ging in den Garten und schaute, wie kann er praktisch lernen, im Garten zu arbeiten. Er hat gesagt, er hat sich seinen Tag so eingeteilt, dass er wirklich überlegt hat, wie kann ich mehr lernen im Gottesplan? Wie kann ich effektiver sein in der Missionsarbeit? Und Sutherland hat McGain beobachtet immer wieder und kam dann irgendwann auch zu dem Verständnis, dass McGain, obwohl 2 Jahre jünger, eine tiefere Erfahrung mit Gott hatte in diesem Bereich. Und hat dann auch die Kurve sozusagen vollkommen bekommen, dass als er dann Präsident wurde von Walla Walla, eine Institution, die es heute noch gibt, da heißt es in dem Titel drunter Seventh-day Adventist Higher Education, also die höhere Erziehung, ist leider heute auch nicht mehr so viel davon da, nach diesen Plänen, die Gott sie eigentlich gegeben hat. Aber als er damals Präsident wurde, war es die erste Institution, die eine voll vegetarische oder vegane Cafeteria eingeführt hat. 1892. Das muss ich mir vorstellen. Ich hatte die Möglichkeit in den letzten Jahren sehr viel, also vor Corona zumindest, sehr viel zu reisen, sehr viele Institutionen mir in der Welt anzuschauen. Und ich kann euch sagen, die meisten, selbst die höchsten Institutionen in unserer Welt schaffen das bis heute nicht. Ja? Und es ist leider schade. Nochmal, ich sage das nicht, um irgendjemanden schlecht zu machen, aber es ist leider schade. Das, was sie damals verstanden hatten und dann auch eingeführt haben und Gott gesegnet hat, weil Gesundheitsarbeit so enorm wichtig war. Sutherland hat das verstanden, wie das mit der Erziehung einhergeht. Ellen White, sie schreibt, wenn die Botschaft des dritten Engels in ihrer ganzen Fülle angenommen wird, dann wird die Gesundheitsreform ihren Platz in den Sitzungen der Vereinigungen, in der Arbeit der Gemeinde, im Haushalt, am Esstisch und in allen Bereichen des häuslichen Lebens haben. Was heißt das im Rückkehrschluss, was ihr sagt? Sie heißt, wir predigen die dreifache Engelsbotschaft noch nicht in der Fülle. Weil die Gesundheitsreform nicht den Platz hat in unserem persönlichen Leben, vielleicht, ich kenne euch alle nicht, wie gesagt, klärt das mit Gott für euch selber. Ja? Dabei geht es jetzt nicht nur alleine um jetzt eine rein pflanzliche Ernährung. Ich denke, Newsletter ist uns allen ein Begriff. Sondern Gott möchte, dass wir dort in Harmonie diesen Dingen, nicht nur für uns natürlich erstmal oder in allererster Linie für uns, dass wir das adaptieren, sondern dass wir das dann auch in alle Konzepte, in die Gemeinde, ja, hineinbringen, in die Gesellschaft hineinbringen. Ihr wisst ja, dass die letztendlich nur, wenn die Heime stark sind, wenn die Ehemänner zu Hause wirklich führen, wie sie führen sollten. Die Frau muss natürlich mitgehen und die Kinder, ist klar. Aber nur dann, wenn das Heim funktioniert und diese Familie in die Gemeinde kommt und die anderen Familien das Gleiche zu Hause tun und dann als Gemeinde kann man die Stärke haben, um dann wirklich diese Botschaft und den Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagt hier auch, Gott beabsichtigt, dass das große Thema der Gesundheitsreform aufgewühlt und das öffentliche Bewusstsein tief bewegt oder angeregt werden soll, um es zu untersuchen. Denn es ist für Männer und Frauen mit all ihren sündigen, gesundheitszerstörenden, hirnzerstörenden Gewohnheiten unmöglich. Englisch würde man sagen, it's a mouthful, ja. Die heilige Wahrheit zu erkennen, durch die sie geheiligt, verfeinert, erhöht und für die Gesellschaft der himmlischen Engel im Reich der Herrlichkeit tauglich gemacht werden sollen. Schließlich, das ist meine persönliche Überzeugung, dass viele von uns, Ellen White sagt uns im großen Kampf, auf Seite 608 im Englischen, sagt sie, dass viele, die unter dem Banner der dreifachen Engelsbotschaft waren, dass sie abfallen werden. Sie sagt viele. Viele hört sich für mich an wie über 50%. Das heißt, jeder Zweite im Schnitt, Gott bewahre einer von uns, aber wenn man ganz ehrlich ist, was sie schreibt, jeder Zweite von uns wird wegfallen. Mindestens. Und ich glaube, ein Grund liegt daran, weil wir auch in dieser Frage der Gesundheitsreform nicht einfach ehrlich mit Gott waren. Ich sehe das, muss euch ehrlich sagen, beobachte das leider immer mehr, dass manche Geschwister, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, teilweise, obwohl sie noch in die Gemeinde kommen, Entscheidungen treffen oder in Dinge hineindenken oder in ihrem Glaubensleben nicht weiterkommen, weil sie leider nicht diese Dinge für sich annehmen und adaptieren. Seid ermutigt, es ist ein großer Segen. Sutherland, der war nicht nur jemand, der geredet hat, der vorne stand und gepredigt hat und hat gesagt, so soll es sein. Der ist morgens rausgegangen um 5 Uhr mit den Studenten, hat Holz gehackt. Der stand auf dem Feld, der war wirklich jemand gewesen, der angepackt hat, der verstanden hat, was Erziehung bedeutet, der nicht nur seinen Studenten gepredigt hat, sondern der mit denen wirklich gelebt hat und ja mitgelebt hat und das Ganze enormen Einfluss genommen hat, sodass viele junge Leute dort damals sich bekehrt haben und praktische Missionare wurden. Und in diesem Zeitraum oder aus diesem Zeitraum stammt auch folgendes Zitat, was damals Adventisten erkannt haben, was wir jetzt als nächstes lesen und was für heute wahrscheinlich sehr viel Aufruhr bringen würde. Könnt ihr euch vorstellen, das, was wir jetzt lesen, dass das heute noch mal in Adventisten heute abgedruckt werden würde? Aus the August issue of the school journal, The Advocate. Die Verleihung von Noten wurde von einem Papst veranlasst. Die Ankündigung wurde gemacht, und das hatten sie dann erkannt. Das College stellt unter seiner neuen Organisation mit diesem Jahr die Verleihung von akademischen Graden ein. Die Vorbereitung auf die Nützlichkeit für die Sache Christi wird das Thema sein, das ständig vor den Studenten gehalten wird und die Kurse und Diplome der Vergangenheit ersetzt. Wow. Ich muss, wenn ich das lese, wirklich denken, wow. Ja, die haben das damals verstanden. Natürlich nicht alle in der Gemeinde. Ist ja wie immer. Ja? Aber viele haben das verstanden und haben gesagt, weg damit. Es verursacht nur Stolz. Und dann Sutherland und Percy McGain gründeten diesen Ort. Schon mal gesehen? Bekannt vielleicht dem einen oder anderen? Das ist die sehr bekannte Madison-Schule. Und diese Madison-Schule war nicht nur eine Schule, es war gleichzeitig ein Sanatorium. Dort wurden Krankenschwestern ausgebildet, nicht nur als Krankenschwestern, so wie Gott eine Krankenschwester versteht. Hydrotherapie, Kräuter, die ganzen Naturheilmittel, Ernährung, ja, keine Medikamente, all diese Sachen. Und ich sage das nochmals, nicht um irgendjemandem zu schaden. Meine Mutter war selber Krankenschwester, meine Frau war Krankenschwester gewesen. Als meine Frau das erkannt hat, hat sie mit ihrem Beruf aufgehört. Weil sie es nicht mehr ertragen konnte oder mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, in einem weltlichen Krankenhaus zu arbeiten, wo Leuten genau das Gegenteil passiert. Ja? Und es gibt, nochmals, es gibt gute Sachen, Operationen, die wichtig sind in der Schulmedizin. Versteht mich nicht falsch. Ja? Ich will balanciert an diese Sache rangehen. Aber vieles in diesem Bereich entspricht nicht dem, wie Gott uns gesagt hat, dass wir es umsetzen sollen. Und sie haben damals diese Krankenschwestern ausgebildet, dass sie nicht nur diese Sachen richtig machen konnten, die wussten, wie man Bibelstunden gibt. Die Prediger, die dorthin kamen, ausgebildet wurden, die wussten, wie man Hydrotherapie anwendet. Die wussten, wie man mit Kräutern umgeht. Das heißt, vice versa, die wurden in beiden Bereichen ausgebildet. Und es ist interessant, dass Ellen White, das war das erste Mal in der Geschichte, dass Ellen White Teil war von einem, im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen, von einem Ausschuss. Ja? Dort von einem Schulausschuss, einem Church Board. Das war das erste Mal in der Geschichte. Und sie hat aber damals eine Bedingung gehabt. Sie hatte gesagt, ich werde nur Teil dieses Schulausschusses, wenn ihr euch als Schule nicht offiziell an die Gemeinde bindet. Das ist für manche von uns heute wahrscheinlich, können es gar nicht nachvollziehen. Sie hat nicht gesagt, dass man die Gemeinde verlassen soll oder so. Versteht mich jetzt nicht falsch, ja? Sag es nicht, der Timo Hoffmann ist hier hingekommen nach Nagold und hat gesagt, wir sollen die Gemeinde verlassen. Das habe ich nicht gesagt, ja? Darum geht es nicht. Sondern sie hatte verstanden, dass damals so eine königliche Macht herrschte, dass sie gesagt hat, dass wenn ihr euch anschließt an die Gemeinde, dann werden die kommen und werden euch von oben quasi runterdrücken mit dieser Sache. Das war damals, das ist einfach Geschichte, ja? Das habe ich mir nicht ausgedacht, das kann man nachlesen. Und sie ist dann Teil des Boards geworden, weil die Schule unabhängig wurde. Ja, sie hat für die Gemeinde gearbeitet, aber sie war für sich alleine gestellt. Und das hat der Schule auch natürlich von außen enorme Probleme gebracht. Aber Ellen White sagte das Folgende. Die Schule Madison vermittelt nicht nur Kenntnisse der Heiligen Schrift, sondern auch eine praktische Ausbildung, die den Studenten dazu befähigt, als selbstversorgender Missionar in das Gebiet zu gehen, in das er berufen ist. Während seiner Studienzeit wird ihm beigebracht, wie man einfach und substanziell baut, wie man das Land bestellt und das Vieh pflegt. Das war damals noch sehr wichtig. All diese Linien sind von großem erzieherischem Wert. Dazu kommt das Wissen, wie man Kranke behandelt und Verletzte pflegt. Nach Gottes Weise, ja? Nicht weltlich. Diese Ausbildung für medizinisch-missionarische Arbeit ist eines der großartigsten Objekte, für die eine Schule eingerichtet werden kann. Jetzt gehst du heute Loma Linda durch. Die haben über 100 ungefähr, circa, ich bin das alles durchgegangen, Kurse, die sie anbieten. Du findest fast nichts mehr davon. Fast nichts. Wenn viel mehr Schüler in anderen unserer Schulen eine ähnliche Ausbildung erhielten, würden wir als Volk zu einem Spektakel für die Welt, für Engel und für Menschen werden. Die Botschaft würde schnell in jedes Land getragen werden und die Seelen, die jetzt in der Dunkelheit leben, würden ans Licht gebracht werden. Könnt ihr mir sagen, warum das Werk noch nicht abgeschlossen wurde? Im Englischen würde man sagen, das ist Open Book Test. Ja? Das ist ein offener Buchtest sozusagen. Das ist eines mit der Hauptgründe, weil Erziehung Erlösung bedeutet. Erziehung bedeutet Charakterveränderung. Die Charakterveränderung bedeutet nicht nur unsere Erlösung, sondern dann auch das Wirken auf die Welt, wie sie sagt. Sie sagt, wir würden ein Spektakel für die Welt sein, wenn viel mehr unserer jungen Leute an solche Schulen gehen würden. Jetzt sagt mir mal, wo schicken wir unsere Kinder hin? Sehen wir das nicht immer wieder? Ich habe es über die Jahre immer wieder, seit ich jetzt im Adventismus bin, seit 13 Jahren wieder. Ich sehe das immer wieder, wie junge Leute ermutigt werden, eine Ausbildung zu machen, damit sie nicht nur, damit will ich noch eins klarstellen, das heißt nicht, dass jede Ausbildung in der Welt verkehrt ist. Ja? Ich kann manche Handwerksberufe da lernen und so weiter, alles okay. Der Punkt ist aber, dass viele so darauf getrimmt sind, ihre Kinder, und das ist einfach in der Verantwortung erstmal der Eltern, ihre Kinder dahin zu trainieren, nicht in dem Denken, dass sie Missionare werden für Gott. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder in die Vollzeitmission gehen muss. Ja? Du kannst auch treu sein als Schreiner und so weiter und Gott verherrlichen, keine Frage. Ja? Der Punkt ist aber, dass wir offen diesem Denken herangehen und glauben, dass wir unsere Kinder irgendwo in eine Sicherheit bringen müssen. Ich sag mal, Leute, was passiert dann spätestens, wenn das Mahlzeichen des Tieres kommt? Was machen wir denn dann? Nützt die Sicherheit der Person, deinem Kind dann noch was? Gar nichts. Aber was ihm nützen wird, ist, wenn du medizinische Missionsarbeit kannst. Ellen White sagt, du wirst überall ein Arbeitsfeld haben. Wisst ihr, ich kenne Leute, ich nenne jetzt keine Namen, Freunde von mir, die haben keinen Diplomas, keine Abschlüsse, nichts. Die werden in der ganzen Welt eingeladen, in muslimischen Ländern, überall werden die eingeladen, weil die fit sind in medizinischer Missionsarbeit. Weil Gott die so segnet und gebraucht. Und die haben keine Abschlüsse, die Leute fragen auch nicht danach. Und es ist, ich könnte jetzt füllen damit Stunden an Erfahrungen dieser Bekannten, die ich habe. Und am Ende der Zeit, das ist das, was uns gesagt wurde, schon Voraussetzung ist für das Abschlusswerk. Aber Geschwister, wenn wir nicht herangehen, ja, und diese Dinge wirklich implementieren in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, es wird sich ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Wir können ja von Sabbat zu Sabbat hinkommen und können Gott loben und preisen und können sagen und singen in unseren Herzen, dass wir unser ganzes Leben, ja, I surrender all to Jesus. Und wir lieben das zu singen. Ist ja auch ein schönes Lied. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann sind wir nicht surrendered in allen Dingen. Und jeder hat Wachstum. Ich stehe jetzt hier nicht vor euch, weil ich vollkommen bin. Ganz im Gegenteil. Seid mal eine Woche mit mir zusammen, dann seht ihr genug Fehler in meinem Leben. Ja? Deshalb sage ich das nicht jetzt hier aus einer erhöhten Position zu euch. Ich will das in aller Demut sagen, aber ich will es trotzdem ansprechen. Ich weiß, dass es keine einfache Botschaft ist, aber ich denke trotzdem, wenn sie schneidet, dass sie heilend ist. Aber wo schicken wir unsere Kinder heute hin? Sie sagt, nach 3, 4 Zitaten sind wir durch. Sie sagt, in der Ablehnung der Wege Gottes für die Wege der Menschen begann der Untergang Israels. So dauerte auch an, bis das jüdische Volk eine Beute eben jeder Nationen wurde, deren Praktiken es zu befolgen sich entschieden hatte. Wir kennen die Geschichte Israels, wie es heruntergegangen ist mit ihnen, den Untergang. Das Gleiche leider ist auch geschehen mit vielen unserer Schulen. Akkreditierung kam rein, was nicht sein sollte. Was bedeutet, Entschuldigung für die, die es jetzt nicht kennen, es bedeutet einfach, dass man offiziell Titel und Abschlüsse vergeben darf, die dann weltlich anerkannt sind. Weltliche Stundenpläne eingeführt, was wieder dazu auch geführt hat, diese ganze Akkreditierungsgeschichte, dass man Schulden auf sich geladen hat, weil jetzt erwartet der Staat von dir, dass du gewisse Maßstab hast, gewisse Dinge kaufen musst. Und wenn du es nicht kannst, machst dich abhängig, nimmst Kredite auf, bist wieder in Schulden drin. Gott wollte uns das alles ersparen. Und leider, leider, leider ist auch Sutherland, der sehr, sehr viel Gutes gemacht hat. Nach einigen Jahren kam er zu diesem Punkt, wo er dachte, wir müssten uns auch mit der Welt verbinden, sonst können wir das Werk nicht abschließen. Und was passiert ist, ich mache das ganz kurz, Madison ist eine viel längere Geschichte. Madison ist dann irgendwann in späteren Jahren verkauft worden, erst an die Baptisten, ja, also das Property, das was ihr eben gesehen habt, dieses Gelände, und dann wiederum einige Jahre später an die katholische Kirche. Und es ist für mich wie ein Bild, wie es wirklich untergehen kann, wenn man den Plan Gottes verlässt. Dass Gott uns damit uns quasi ein Gleichnis gibt, ein Object Lesson gibt, um zu verstehen, was passiert, wenn wir von den Wegen Gottes abweichen. Sie sagt, viele denken, dass ein weltlicher Auftritt in unserer Arbeit notwendig ist, um den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Aber das ist ein Irrtum. Es sollte nicht nach Anerkennung durch die Welt gestrebt werden, um Charakter und Einfluss für die Wahrheit zu gewinnen. Aber das ist leider sehr, sehr stark in unseren Köpfen drin. Ich bin selber so erzogen worden. Bin ich als Adventist aufgewachsen, was auch nichts heißt, dass man richtig aufwächst dann. Es kommt auch immer auf die Eltern drauf an, wie die im Glauben stehen. Aber ich kann euch sagen, ich bin auch komplett in einem anderen Geist. Ich war bei meinem ganzen Leben war immer Wettbewerb ganz wichtig. Zu streiten, zu kämpfen, der Beste zu sein. In der Schule, auf dem Sportplatz, egal wo. Ich bin komplett in diesem Denken trainiert worden. Ich weiß das von mir selber. Und Gott sei Dank, er kann vieles. Und nicht nur vieles, er kann das alles löschen. Und ich sehe auch schon, wie in den letzten Jahren vieles bei mir verändert hat in meinem Denken. Denn sie sagt, es ist ein Irrtum, dass man meint, man müsste diese Weltlichkeit mit hineinbringen, um Erfolg zu haben. Und deshalb sagt sie, wir müssen jetzt wieder von vorne beginnen. Das war im 6. Band der Zeugnisse, das war ungefähr die Zeit von Loma Lindas Gründung. Wir müssen jetzt wieder von vorne beginnen. Da kannst du 2023 drunter schreiben. Reformen müssen mit Leib und Seele und Willen eingeleitet werden. Und nicht nur in Schulen, auch in allen anderen Bereichen, sei es in unseren Restaurants, medizinischen Missionswerken, Verlagshäusern. Weißt du, all diese Sachen hat Gott uns gesagt, dass wir sie gründen sollten. Jetzt guck doch mal, ich meine, ich kenne Nagold, ich bin gerade das erste Mal hier durchgefahren, ich weiß gar nicht, wie groß Nagold ist. Wie groß ist Nagold ungefähr? Einwohner?
20.000.
20.000, okay, danke. Ist Kleinstadt, ja. Aber schaut mal rum, nehmen wir mal ein bisschen die größeren Städte, Stuttgart, Freiburg, was haben wir hier noch, weit entfernt, ein bisschen weiter entfernt, Karlsruhe vielleicht, was haben wir noch, Heilbronn, Heidelberg, seht ihr da adventistische Restaurants, adventistische Sanatorien, Ausbildungsstätten, gut, die kommen jetzt so langsam, aber Geschwister, nicht, dass Gott jeden dazu ruft, jetzt ein Gesundheitszentrum oder Restaurant zu eröffnen. Keine Frage. Aber es ist, lass mich einfach so sagen, es ist zu wenig. Es ist weitaus zu wenig, was wir machen. Weil wir einfach nicht mit der Hingabe leben, dass wir wirklich auf dem Herzen das Brennen haben, Menschen zu retten. Wir haben nicht, und ich bitte da auch Gott jeden Tag mehr für, dass er mir mehr und mehr dieses Verlangen schenkt, wie die sich damals aufgeopfert haben. Dass ich nicht Ellen White sage, wir sollten nicht unser eigenes Wohlergehen studieren, sondern wie wir anderen zum Segen sein können. Lass mich abschließen mit folgender Geschichte und auch als Ermutigung. Wir haben einiges Negatives gehört, aber ich möchte mit etwas Positivem enden. Das ist Stephen Haskell. Dieser Mann hat nicht auch nur einen schönen Bart. Ich finde, er sieht sehr knuffig aus. So wie so ein lieber Großvater. Ja. Übrigens eine Randnotiz, als Ellen White gestorben ist, hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Sie hat dann dankend abgelehnt, hat gesagt, danke Bruder Haskell, aber ist okay. Er hat dann eine andere Frau in der Gemeinde kennengelernt und geheiratet. Und als die beiden, oder er zumindest, von ihr weiß ich es nicht, aber als er 65 Jahre alt war, ist er noch mit 65 Jahren nach New York und hat dort mit seiner Frau angefangen, Restaurant nach Restaurant zu eröffnen und dort Gesundheitsarbeit zu machen. Und Geschwister, wenn ich schaue, dass der Papst, damit haben wir begonnen, dass er mit seinen, ich glaube jetzt 5 oder 86 Jahren, 86, danke, jetzt in der ganzen Welt rumreist immer noch. Ich weiß, der sitzt sehr bequem in seinem Flugzeug, ich verstehe das. Aber dennoch, dass er mit seinen 86 Jahren eine, wie wir wissen, satanische Agenda durchführt und so motiviert ist in dem Sinne, seinen Erziehungsplan in der ganzen Welt bekannt zu machen und zu verbreiten. Warum können wir nicht? Lass uns einfach vielleicht von mir aus, manche von uns 65 sein, manche sind auch vielleicht schon 86 hier, keine Ahnung. Aber warum lassen wir uns von Gott nicht gebrauchen? Sie dienen dem Herrn dieser Welt. Wir dienen dem Herrn des Universums, des Schöpfers, der gerne möchte, dass wir wieder richtig in die Reihe kommen. Deshalb sagt sie auch, dass obwohl sich unsere Bildungseinrichtungen in vielerlei Hinsicht der Welt angepasst haben, und das war 1901, heute ist es noch schlimmer, obwohl sich unsere Bildungseinrichtungen in vielerlei Hinsicht der Welt angepasst haben, obwohl sie Schritt für Schritt der Welt angenähert haben, sind sie dennoch Gefangene der Hoffnung. Wir sind Gefangene, aber es gibt noch Hoffnung. Aber jede Verheißung Gottes hat Bedingungen. Wir können nicht nur einfach sagen, ja gut, am Ende geht's gut aus. Es geht am Ende gut aus, aber auch nur für die, die sich anstellen, diesen Plan mit Gott in ihrem persönlichen Leben umzusetzen. Erst in den Heimen. Und wir müssen als Gemeinde, wisst ihr, damals in Joel Kapitel 2 hat Gott eine heilige Versammlung ausgerufen, dass das Volk zusammenkommt, genauso wie am Yom Kippur, einen großen Versöhnungstag, um sich vor Gott wirklich zu demütigen, ihre Herzen zu durchforschen. Ob sie wirklich in den Bereichen mit Gott in allem, im Klaren und im Reinen leben. Geschwister, lasst uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen, unsere letzte Aussage. Und die ist wichtig. Noch einmal kurz Konzentration. Bevor die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit in ihrer ganzen Fülle in andere Länder getragen werden können, müssen wir zunächst jedes Joch, das uns mit der Welt verbindet, brechen. Uns ist auch zur gleichen Zeit, bevor wir weiterlesen, gesagt, dass sich niemals die ganze Gemeinde bekehren wird. Wir müssen nicht auf den Tag warten, dass auf einmal Loma Linda umdreht und sagt, oh, das war ja mal vor 100 Jahren anders gedacht. Oder die Institution oder die Person, ja, das wird nie passieren. Aber Gott will ein Volk haben, wo er sieht in den Herzen, dass sie bereit sind, sich einzugestehen in ihrem persönlichen Leben erstmal, dass da ein Joch ist, was sie sich aufgeladen haben, wo Jesus gesagt hat, das ist ein Joch der Welt, dass wir in diesem Joch brechen müssen. Es kann nicht zum Ziel geführt werden, wenn wir nicht bereit sind, dieses Joch zu brechen, was auch das heißt in deinem Leben. Wir müssen uns auf die Linie der wahren Erziehung begeben, indem wir in der Weisheit Gottes und nicht in der Weisheit der Welt handeln. Gott ruft nach Boten, die wahre Reformer sein werden. Wir müssen erziehen, um ein Volk vorzubereiten, das die Botschaft verstehen wird und dann die Botschaft an die Welt weitergeben wird. Meine Lieben, ich habe jetzt leider das Bild vergessen, sehe ich jetzt gerade in der Präsentation. Wenn ihr mir gerade kurz eine Sekunde gibt. Vor 2 Jahren ungefähr, ich wollte euch noch sagen, warum wir hier hingekommen sind, meine Frau und ich. Vor 2 Jahren in etwa hat meine Frau und mich gerufen, genau in diese Arbeit hinein, eine solche Schule zu gründen, ein Madison wieder aufzubauen, einen Ort zu schaffen, wo ein Work-Study-Programm, Arbeits- und Studierprogramm stattfindet, wo wahre Erziehung wieder gelehrt wird, wo junge Leute, oder nicht nur junge Leute, aber wo Menschen hinkommen können, Geschwister hinkommen können, aus dem Adventglauben, die ihr Leben bereits Gott gegeben haben für die Vollzeitmission. Dass sie sich entschlossen haben bereits, dass wenn sie in unsere Ausbildungsstätte kommen, dass sie anschließend sich von Gott weiter in die Vollzeitmission leiten lassen. Diese Institution, ich möchte euch noch kurz abschließend zeigen, heißt Emmet, ist hebräisch. Kann einer von euch hebräisch zufällig? steht für Wahrheit. Als Akronym im Englischen End-Time Medical Evangelism Training, also zu Deutsch einfach übersetzt buchstäblich, also Endzeitmedizinische Evangelisationsausbildung. Und wir sind jetzt gerade im zweiten Jahr mit unseren Studenten, haben ein Jahr jetzt Erfahrung hinter uns und wir sind ungefähr etwas eine Stunde von hier entfernt. Wer gerne dazu nähere Informationen haben möchte, der kann mich gerne gleich noch ansprechen zu der Ausbildung oder dem Ort. Ihr seid aber ganz herzlich eingeladen, auch als Gemeinde. Wir haben bis auf den letzten Sabbat im Monat, haben wir jeden Sabbat auch Gottesdienste bei uns. Wenn ihr gerne mal kommen möchtet, vielleicht nicht alle direkt auf einmal, aber der eine oder andere, könnt ihr gerne kommen. Die Internetseite wird auch bald, ich hoffe jetzt in 2-3 Wochen online sein. Und wie gesagt, ihr könnt mich gerne darauf ansprechen. Aber Geschwister, lasst uns das mitnehmen, dass wir uns von Gott in dem Bereich, wo wir jetzt gerade stehen, Gott kennt euch, dass wir einfach ehrlich sind mit dieser Sache. Das heißt jetzt nicht nochmals, dass jeder jetzt hingeht und so eine Schule gründen muss. Gott hat für uns jeder einen Plan, aber diese Frage zu stellen, woher ist da ein Joch in meinem Leben? Was Gott gar nicht will, dass ich mir auflade. Wo Gott einen ganz anderen Weg zeigen will. Wisst ihr, als ich damals aus der Welt kam, mich bekehrte und kam dann relativ schnell auf eine adventistische Missionsschule, nach einer Woche auf dieser Schule, ich saß abends am Lagerfeuer mit den Lehrern und den anderen Studenten und habe gesagt, es ist für mich unglaublich, unfassbar im positiven Sinne, dass es eine Schule wie eine solche gibt. Dass ich hier nicht sitze mit diesem Leistungsdruck und diesem ständigen mit Noten und Abschlüssen und das und dies und ich einfach was lernen kann, was Sinn macht, was Spaß macht, was Freude macht. Und ich habe mir das bis zur heutigen Zeit behalten dürfen und darf es jetzt heute unter anderem in dieser Form auch weitergeben. Deshalb seid ermutigt, Geschwister, lasst uns mit diesen Jochen brechen und vor Gott wirklich demütigen und wieder in die Linie wahrer Erziehung kommen. In unseren Heimen, in unseren Schulen und dort, wo Gott uns beauftragt, wenn wir ihn fragen, wo wir uns einsetzen können. Möge Gott euch segnen. Amen.